Und irgendwann waren wir am Punkt, wo wir dachten, boah, wir sind mega vorbereitet. Ich hatte gefühlt mit 90 Partnern Gespräche geführt. Ich wusste, wie man Cottagevereinbarungen verhandelt, all diese Dinge. Aber wir dachten halt, wir wären gut vorbereitet. Und als wir dann wirklich den Schalter umgelegt haben, waren wir es ehrlicherweise noch nicht zu 100%.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und wir sind als Makler ja selbst Familienunternehmen und ich kenne die Situation, was Familie angeht, die Situation Vater mit Söhnen. Ich kenne auch die Situation Bruder mit Bruder im Unternehmen und alle sich daraus ergebenden Vorteile einerseits und auch Herausforderungen andererseits. Und dann habe ich meine heutigen Gäste kennengelernt, Sandra und Markus Hartmann von Hartmann Assekuranz in Düsseldorf. Und die sind nicht nur sehr kompetente Maklerkollegen, sondern eben auch Ehepaar und führen ihr Unternehmen gemeinsam, haben dazu drei Kinder und führen das Unternehmen auch noch komplett remote, leiten die Mitarbeiter remote. Und das klingt vielleicht einerseits nach großartiger Freiheit, auf der anderen Seite vielleicht auch nach maximalem Chaos. Und deshalb wollte ich darüber mal mit den beiden sprechen. Und deshalb erstmal ganz herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast. Liebe Sandra und auch lieber Markus.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Ladies first, Sandra, wir fangen mal mit dir an. Erzähl doch mal, wie ist denn aus euch das Unternehmer-Ehepaar geworden? War das geplant? Seid ihr da reingerutscht oder war es andersrum? Wart ihr erst Ehepaar und dann Unternehmer? Wie war da die Geschichte?
Wir waren erst Ehepaar und dann Unternehmer. Wir haben so den klassischen Werdegang gemacht. Ne? Wir haben beide unsere Ausbildung in einem großen Versicherungskonzern gemacht und das war bei mir war es halt so der Klassiker, ne? Erstes Kind, zweites Kind, dann wurde gesagt, naja, den Job, den ich da vorher gemacht habe, den kann ich in Teilzeit halt nicht mehr ausüben. Und dann kam ich halt aus dem Maklervertrieb und habe dann gedacht, okay, ich weiß, wie es läuft und ich versuche es einfach mal auf der anderen Seite. Ja, und dann habe ich mich 2010 als Maklerin selbstständig gemacht und Markus ist dann später mit dazugestoßen aus der Ausschließlichkeit, was auch nicht immer einfach war, gerade mit, da hatten wir noch zwei Kinder, waren aber jung, gerade Hausbau, war alles ein bisschen schwierig. Aber wir haben gedacht, komm, wir sind mutig, wir glauben an unsere Idee und wir glauben auch an die Zukunft der Maklerschaft und sind dann den Schritt gegangen und haben uns das wirklich auch lange überlegt, weil wir, ja, eigentlich haben wir nicht gedacht, dass wir so gut zusammenarbeiten können, ne? Aber es sind jetzt schon, ja, 16 Jahre und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist und dass es auch so gut läuft. Also es knirscht und knallt auch schon mal an der einen oder anderen Stelle, das muss man ganz klar sagen. Aber wir sind ein super eingespieltes Team. Wir haben die Aufgabenbereiche unter uns aufgeteilt, kommen uns somit auch nicht so, was heißt jetzt in die Quere, aber jeder hat seinen eigenen Aufgabenbereich. Uns gehört die Firma zu gleichen Anteilen, 50-50. Wir sind gleichberechtigte Partner und ich muss ganz ehrlich sagen, es läuft besser, als ich es mir erträumt hätte und hat unserer Beziehung auch ehrlicherweise ganz gut getan, was auch viele nicht denken oder gedacht haben.
Da sprechen wir auch gleich noch drüber, ja. Aber wenn ich mich daran erinnere, Markus, wie du die Geschichte von Anfang an erzählt hast, da klang sie noch aus einer anderen Perspektive, deshalb sage ich es auch vielleicht einfach mal so, Markus, erzähl doch du mal deine Version, weil die fängt, glaube ich, noch ein paar Jahre früher an. Ne?
Die fängt noch ein paar Jahre früher an, sondern ich habe uns sehr früh kennengelernt. Und als wir uns kennengelernt haben, da war ich gerade in der Ausbildung und da war noch der Ruf so, ihr seid ja die Verbrecher und ihr zieht den Leuten nur das Geld aus der Tasche und. Also Sandra hat ordentlich gegen die Versicherungsvermittler, Berater oder generell Versicherungskaufleute geschossen und nach meiner Ausbildung bin ich zur Bundeswehr, war die ersten drei Monate dann zur Grundausbildung in Nienburg, kam am Wochenende nach Hause und dann sagte Sandra mir ganz stolz, sie hat einen Ausbildungsplatz. Und sie wollte eigentlich so in Richtung Werbung, Grafik, hat im Abi auch Kunst gehabt und wollte so in die Richtung. Und auf einmal sagt sie ihm, ja, ich habe in der Versicherungswirtschaft einen Ausbildungsplatz und dann auch noch bei der Hamburg Mannheimer. Zu dem Zeitpunkt, die älteren Zuhörer werden sie noch kennen, da gab es ja dann auch die HMI-Schiene, wo sie nicht die Ausbildung gemacht hat, wo sie aber dann auch mal reinschuppern durfte.
Ganz wichtig, dass du das dazu sagst.
Ja, und da waren unter anderem aber auch so Sachen dabei, hier ist ein Hochhaus und hier sind die Klingelschilder. Klingel da mal drauf und dann guckst du mal, wie viel Kinderunfallversicherungen du noch verkaufst. Also Auch die Schule hat sie dann mitgemacht. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, Sandra. Aber so ging es dann los. Und dann
einfach. Ich hatte mein Abitur in der Tasche, wollte dringend raus von zu Hause und ich wollte unbedingt in die Werbebranche, habe dann gesehen, was da für Ausbildungsgehälter gibt und dachte dann, oh Gott, weiß ich doch nicht, ob es das Richtige für mich ist. Für die Bank hat es leider nicht gereicht, aber für die Versicherung, dann bin ich dann auch, habe ich eine außendienstorientierte Ausbildung bei der Hamburg Manama gemacht und da gab es damals diesen Felicitas-Dienst und dann hieß es feuerfrei. Also wir haben da die harte Schule durchlaufen.
Du wusstest ja, auf was du dich einlässt. Das waren ja deine Vorteile.
Ich wusste, worauf ich mich einlasse und habe danach aber auch bewusst gesagt, ich gehe nicht in den Vertrieb, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und ja, aber dann 10 Jahre später sind wir dann doch noch den Schritt gegangen oder ich dann zumindest. Ne?
Mhm. Ja, weil wer war da der Erste mit der unternehmerischen Vision bei euch?
Ich bin nach ein Jahr Bundeswehr und dann ein Jahr im Angestelltenaußendienst bin ich dann 2000, habe ich mich selbstständig gemacht als HGB 84er in einer Agentur der Victoria damals. Das war ist ein langjähriger Freund von mir, von uns. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Also, dass ich im Außendienst und im Vertrieb meine Chance suchen möchte. Das war mir von vornherein eigentlich klar, weil ich den Umgang mit Menschen, den Umgang, gute Lösungen zu finden für unsere Kunden, das hat mir schon immer sehr viel Spaß und sehr viel Freude bereitet. Und dann ging es halt los. Sandra ist dann von der
in meinem Nebenbereich tätig, bin dann in die Maklerschiene gewechselt und habe dann zum Markt gesagt, du musst unbedingt in die Maklerschiene wechseln, das ist das der Zukunft. Ne? Weil wir natürlich von einem Großkonzern kommen, ne, wo du immer natürlich Verkaufsdruck hatte, wo immer gesagt wird, diese Sparte bitte bevorzugen und die Kunden brauchen noch dieses und jenes. Und wir einfach gesagt haben, nee, wir wollen einfach unabhängig arbeiten. Und ich gesagt habe, du als Makler hast du ganz andere Möglichkeiten. Ne? Nicht jede Gesellschaft kann alle Produkte, ich meine, das kennen ja alle von uns. Und das brauchte dann ein bisschen der Prozess, bis der gereift ist. Und dann, als ich dann das Abfindungsangebot damals bekommen habe, sagte Markus, komm, jetzt ist die Chance. Wir nehmen das Kapital und wir versuchen das einfach.
Und dann wart ihr parallel einmal Makler und einmal Ausschließlichkeit unter einem Dach?
Ja,
also in einer Ehe, meine ich.
So, genau.
Musste erstmal bei mir auch reifen, der Prozess, weil die Ausschließlichkeit natürlich auch ein sehr sicherer Hafen ist. Ne? Du hast eine starke Gesellschaft im Rücken, du hast einen Kundenstamm, den du da betreust. Klar hast du auch viele Kunden selber aufgebaut, aber mit dem starken Partner an der Seite, wenn du das jahrelang gemacht hast, du guckst nicht so über den Tellerrand hinaus, wie wenn jemand von außen drauf guckt. Und deswegen musste dieser Prozess bei mir auch erstmal reifen. Und Sandra hat aber dann wirklich als Führungspersönlichkeit dann das Ding erstmal übernommen, hat gesagt, ich mache jetzt die Maklerschiene, ich glaube daran. Und dann habe ich gesehen, wie sich das bei ihr entwickelt. Und dann hat sich irgendwann bei mir dann auch nicht mehr die Frage gestellt, ob ich aus der Ausschließlichkeit raus möchte oder nicht. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen ja fast alle das Gleiche und dann komme ich einfach mit zu dir. Und dann bin ich als HGB 84er unter Sandra dann reingegangen, bis wir dann 2016 dann die GmbH erst gegründet haben.
Was war da die am Anfang die größere Angst, also Bedenken? Einerseits, funktioniert das finanziell, wenn du raus aus der sicheren Situation gehst, oder funktioniert das mit uns als Paar?
Also war es, glaube ich, erstmal der finanzielle Parameter, weil wir natürlich, ne, wir hatten uns gerade ein Haus gekauft, hatten 2 kleine Kinder, ne, es war wieso schon schwierig, eine Finanzierung zu bekommen, ne, Markus selbstständig, das war halt früher alles noch nicht so einfach, und da war es halt echt schwierig, wie lange brauchen wir, bis wir wieder da sind, wo wir vorher waren, ne? Weil du hast halt viel Sicherheit, viel aufgegeben. Und irgendwann waren wir im Punkt, wo wir dachten, boah, wir sind mega vorbereitet. Ich hatte gefühlt mit 90 Partnern Gespräche geführt. Ich wusste, wie man Cottage-Vereinbarungen verhandelt, all diese Dinge. Aber wir dachten halt, wir wären gut vorbereitet. Und als wir dann wirklich den Schalter umgelegt haben, waren wir es ehrlicherweise noch nicht zu 100%. Ne? Also da haben wir dann gemerkt, es dauert halt auch, bis wirklich auch der finanzielle Rückhalt wieder da war, wo wir hergekommen sind.
Ne? Was war da die Herausforderung? Kunden finden?
Ja, noch nicht mal die Kunden finden. Aber ich meine, du weißt ja, deine Zeit ist begrenzt. Wie viele Kunden willst du so schnell neu akquirieren, neu umdecken? Es ist halt wirklich ein langwieriger Prozess. Das haben wir unterschätzt. Und dann hast du die umgedeckt, aber bis Geldfluss wieder da war. Das dauerte. Wir hatten viele Investitionen, ne? Es sind viele unternehmerische, strategische Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Was nehme ich für ein Maklerverwaltungsprogramm? Auch erstmal die Partner kennenlernen. Wir kannten halt beide zum Glück den gleichen Konzern, ja. Wir kannten da die Produkte. Aber dann hast du ja auf einmal, mit wem arbeitest du zusammen? Und wer spielt in der Maklerschaft, spielen ja ganz andere Partner eine Rolle als in der Ausschließlichkeit. Und das war so ein Prozess, bis wir da wirklich gesettelt waren. Das hat dann nochmal echt ein bisschen gedauert. Und da mussten wir uns auch durchkämpfen.
Und mein Eingang oder anfangs habt ihr euch abends, wenn ihr zu Hause wart, von euren Erlebnissen im Beruf erzählen können als Ehepaar. Aber dann habt ihr die ja gemeinsam gehabt, die Erlebnisse und die Herausforderungen am Anfang. Hat das was mit eurer Beziehung gemacht? Also wie oder war das immer easy?
Na, wir haben uns schon gerade am Anfang gegenseitig versprochen, dass sobald dann, ich sage mal ganz gerne, der Hammer fallen gelassen wurde, dass wir dann das Thema Job oder auch Themen, die wir im Job haben, dann abends nicht, gerade nicht mit den Kindern am Essenstisch besprochen werden. Mhm. Weil das ist ja die Gefahr, dass du dann zu Hause auch Sachen mitnimmst oder dann, wenn du aus dem Büro zu Hause kommst oder aus dem damals haben wir im Keller angefangen, dann hochgehst und deine Kinder betreust, dass dann nochmal Themen hochkommen. Und das haben wir uns gegenseitig versprochen, dass wir das halt eben nicht wollen. Und dann haben wir das auch so nicht gemacht. Und um nochmal auf deine Eingangsfrage zu kommen, Geld oder das Thema, wie passt das zwischen euch beiden? Dass es zwischen uns beiden gut passt, das wussten wir schon sehr schnell, weil wir kennen beide unsere Stärken und wir kennen aber beide unsere Schwächen. Und das passt wirklich hervorragend zusammen. Und Sandra hat sogar, wo sie vorher für sich eingeschätzt, dass es eine Schwäche ist oder dass sie es nicht so gerne macht, das Thema Netzwerken, das Thema Vertrieb, hat sie mittlerweile wirklich zu einem ihrer, unserer Stärken gemacht. Was sie aktuell auch in den Frauennetzwerken gerade so alles bespielt, ist wirklich, ja, wirklich einzigartig.
War das auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte in den Bereich und ich möchte mich da persönlich dann weiterentwickeln in die Vertriebsschiene in dem Beispiel? Und hast du das, also bist du das bewusst angegangen, vielleicht auch mit externer Hilfe oder ist das einfach im Nachhinein so entstanden? Wenn man zurückblickt, da gibt ja immer alles einen roten Faden, aber hat sich das so angefühlt?
Nee, irgendwie war es auch viel glückliche Fügung und auch Zufälle, dass man sich so weiterentwickelt hat. Ne? Ich bin dann damals mit einer Existenzgründungsberaterin zusammengekommen und die hat dann gesagt, hör mal, kannst du hier nicht mal meine Existenzgründer ein bisschen beraten, machen und tun? Und so bin ich dann irgendwie da reingerutscht und dann gab ein das andere. Ne? Die Kinder waren größer, man konnte abends, man hatte mehr Freiheiten, so ist das Ganze gewachsen. Ne? Mhm. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, also diese Freiheit, die ich natürlich durch meine Selbstständigkeit habe, mit drei Kindern, mit Hund, mit Haushalt, dadurch kann ich meinen Tag natürlich flexibel gestalten. Und das ist auch das, was ich schätze und was ich vorher nie gedacht hätte, dass es so machbar ist. Ne? Aber ja, es ist super, auch gerade in Zeiten von Corona war es für uns die absolute Rettung, ja, mit zwei Kindern im Homeschooling und was da alles auf einen zukam. Und ich glaube eher, dass wir mit den Aufgaben gewachsen sind. Ne? Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich denke auch, wir wären viel, viel weiter, wenn wir unseren Fokus auch mehr auf unser Business gelenkt hatten. Aber wir hatten halt auch viel Fokus immer auf die Familie und das war uns halt wichtig.
Mhm. Und gab es da auch mal Situationen, wo ihr euch vielleicht in der Firma uneinig wart? Und dann hast du ja gesagt, Markus, ihr habt dann zu Hause gesagt, da wird das dann kein Thema. Jetzt sind wir ja keine Roboter. Also habt das geklappt oder habt ihr da Tipps, wie das geklappt hat für andere, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, wie man dann die Themen nicht, auch wenn es mal schwierige Themen sind, die nicht mit nach Hause trägt?
Das ist schwierig. Man trägt, glaube ich, schon einiges mit nach Hause, ne? Und so strikt kannst du das halt auch nicht immer trennen, sei es auch mal im Urlaub oder so. Aber wir hatten zum Beispiel eine Geschichte, wo Markus nochmal in eine andere Firma investiert hat, wo ich auch mit rein sollte, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht daran. Und ich mache das nicht mit. Und er mal gesagt hat, doch, ich möchte das gerne machen. Und für mich war das auch vollkommen okay. Und ich will nicht sagen, ich habe recht behalten, aber...
aber doch.
Ich habe mit mir gelernt.
Weiß ich nicht, ich habe manchmal so ein Bauchgefühl und ich habe einfach gesagt, weißt du was, das ist nicht so mein Ding. Ich bin da raus. Und er hat aber gesagt, doch, ich glaube daran. Und auch da hat er meine volle Unterstützung gehabt. Wo ich gesagt habe, pass auf, wenn du das machst für dich, mit deinem Part ist es vollkommen in Ordnung. Und da wollte ich ihm halt natürlich auch nicht im Wege stehen. Und so macht er das bei mir halt auch nicht. Also wir ergänzen uns da wirklich erstaunlich gut, was viele aus unserem Freundeskreis, als wir gesagt haben, so, wir machen das zusammen, gedacht haben, das geht niemals gut mit den beiden.
Warum haben die das denn gedacht, dass es nicht gut geht?
Ich glaube, wir haben uns gerade, weil wir uns sehr jung kennengelernt haben und in den ersten Jahren unserer Beziehung, da haben wir schon versucht, den Partner so uns zurechtzubiegen, wie wir ihn gerne haben wollen. Und als wir dann geheiratet haben und auch unser erster Sohn geboren wurde, dann wurde es etwas entspannter. Kann ich das so sagen?
Also man muss sagen, ich war 16, Markus war 19, als wir uns kennengelernt haben. Und was wir doch mit unserem ersten Sohn gelernt haben, egal was du planst, es kommt immer anders und du musst einfach flexibel sein. Und das haben wir natürlich auch so mit ins Business genommen. Ich meine, du bist selber Unternehmer, du weißt, es kommt jeden Tag was Neues. Und wenn es nur das wäre, dass wir unseren Job machen, wären wir ja froh. Aber die ganzen Nebenkriegsschauplätze, die wir da bedienen müssen. Und du musst halt einfach flexibel sein. Und darauf haben wir uns jetzt eingerichtet. Ne? Nicht Vogelschoss-Taktik, sondern ja, wir nehmen die Gegebenheiten hin, wie sie kommen und gucken, wie wir das Beste für uns draus machen.
Flexibilität auf der einen Seite, du hast aber vorhin auch gesagt, ihr habt die Aufgabenbereiche, habt ihr euch dann aufgeteilt, sodass jeder schon den Haupthut für bestimmte Bereiche aufhat. War das auch ein Schlüssel für euch?
Ja, absolut. Also wenn man dann sagt, das ist dein Thema, das ist mein Thema, dann kann man, finde ich, den anderen nochmal um Rat fragen. Aber dann ist es halt sein Bereich. Und wenn er dann die Entscheidung so trifft, oder wie ich jetzt zum Beispiel, das hat jetzt nicht unser Unternehmen betroffen, aber als ich gesagt habe, ich möchte gerne das Thema mit der zweiten Firma angehen, hieß es ja auch, ich kann nicht vollen Fokus auf unsere GmbH haben, sondern ich habe mit drei weiteren Partnern eine KG gegründet, mit der wir Versicherungsbestände aufkaufen wollten. Und das schon 2016. Wir waren einfach zu früh dran, weil das Thema Digitalisierung, die Bestände waren teilweise, wenn sie überhaupt in Aktenordnern waren, einfach nicht gut aufgearbeitet und da sind wir nicht so gut zum Zuge gekommen. Und zum Glück haben wir dann die Firma auch mit einer schwarzen Null verkaufen können, aber in den paar Jahren habe ich schon viel gelernt und wenn ich aber die Jahre in unsere Firma investiert hätte, wäre vielleicht immer einen Schritt weiter.
Aber du hast auch erkannt, dass du ja auch Erfahrungen gesammelt hast an der Stelle.
Das ist richtig, ja. Und da hat Sandra mir halt auch freie Hand gegeben. Ne? Also da hat sie auch gesagt, ey, hat auch nicht einmal rumgemotzt, hör mal, Fokus jetzt auf unsere Geschichte, sondern sie stand immer noch hinter mir, auch wenn das dann nicht so funktioniert hat. Und ich glaube, das macht halt auch eine gute Beziehung aus, dass man dann die Entscheidung, wenn sie einmal getroffen ist, auch gemeinsam trägt, ob sie gut oder schlecht war. Und dann, wenn sie schlecht war, muss man es halt korrigieren. Und das haben wir auch.
Aber
dann
bedingungslos zueinander steht.
Also. Genau. Und das tun wir und das haben wir auch dann in der Vergangenheit dann immer getan. Und deswegen passt das auch so gut zusammen.
Ja, das tut heute. Und ich sag mal so, aus der Erfahrung oder aus dem Doing kam das halt auch, dass wir die Bereiche aufgeteilt haben. Also Markus macht die komplette Beratung, den Vertrieb und ich kümmere mich um alles, um unternehmerische Entscheidungen, welches MPV nutzen wir, welche KI-Tools nutzen wir, ja, was wird alles integriert, wie wollen wir die Prozesse haben, weil natürlich ich einfach mit den drei Kindern einfach Schwierigkeiten hatte, Termine irgendwie wahrzunehmen, einzuhalten, haben wir das dann halt. Das war gar nicht so eine Absprache, sondern es hat sich irgendwie so ergeben und entwickelt. Und heute ist es so und es auch so läuft es für uns gut.
Interessant, weil bei uns ist ja so zum Vergleich, auch ich bin das Gesicht nach außen in der Firma und für den Vertrieb zuständig. Mein Bruder ist aber der eigentlich den Laden im Hintergrund am Laufen hält. Aber bei euch ist es nicht nur so die Aufteilung, sondern gleichzeitig bist du auch noch ganz vorne am Netzwerken. Das heißt, du knüpfst Kontakte und gibst sie dann aber ab an deinen Ehemann und dann hinten raus fängst du die Prozesse wieder auf.
Genau, ne? Das letzte Mal war ich auf einer Netzwerkveranstaltung, da habe ich neue Partner kennengelernt, ne? Die machen sich jetzt gerade selbstständig. Mit denen habe ich dann kurz gequatscht, erzählt, was wir machen und vereinbaren die einfach einen Termin und danach sehen die mich aber gefühlt ja nie wieder. Ne? Danach gehen die in den Prozess mit Markus, mit unseren Mitarbeitern. Ja. Aber trotzdem haben die mich halt vorne kennengelernt, ne?
Sind Sie dann enttäuscht, wenn Markus da ist?
Ich hoffe nicht.
Nein. Gab es irgendwann mal den Punkt auf der Reise, wo ihr an dem Punkt, also das war doch ein Fehler, dass wir das so zusammen als Paar gestartet sind?
Nein, nie. Nee.
Von meiner Seite auch null. Also nicht eine Sekunde dran gezweifelt, weil du kannst ja für dein Unternehmen keinen besseren Partner gewinnen, der die gleichen Interessen hat wie du. Und ich meine ganz ehrlich, wofür machen wir das alles? Damit wir am Ende des Tages, wir und unsere Familien, ein schönes Leben haben. Mhm. Und da steht das gemeinsame Interesse so im Vordergrund. Und ja, deswegen kann ich mir keinen besseren Partner als Sandra vorstellen.
Ja, danke.
So schön. Ja. Und was war so, könnt ihr für andere Ehepaare, die vielleicht planen, zusammen zu gründen, rausarbeiten, was so die ein, zwei größten Schlüssel waren, die man so weitergeben kann als Empfehlung, rückblickend?
Also für
damit
mich.
Damit das funktioniert?
Ja, für mich gerade war es, also es war von Anfang an klar, aber es ist für viele verwunderlich, dass wir natürlich gleichberechtigte Partner sind. Das heißt, uns jedem gehören 50% der Firma. Mhm. Also viele sagen, die Ehefrau arbeitet mit, aber die Firma gehört zum größten Teil dem Ehemann. Mhm. Wir beide nicht. Bei uns ist wirklich alles 50-50 aufgeteilt. Und das gibt mir natürlich auch das Gefühl, ich habe volles Mitspracherecht. Markus vertraut mir zu 100% und weiß, dass ich natürlich auch alles nur im Sinne für uns beide irgendwie auch für unser Unternehmen entscheide. Und das höre ich halt ganz oft. Ne? Das ist klar, die Frau arbeitet mit, die ist im Innendienst. Aber ich treffe genauso unternehmerische Entscheidungen, so wie er auch, auch wenn wir das ein bisschen aufgeteilt haben. Aber natürlich ist es alles immer in Abstimmung. Und das hat mir halt immer das Gefühl gegeben, ich bin wirklich seine Partnerin auf Augenhöhe.
Was umgekehrt nicht heißen soll, dass das in anderer Konstellation vielleicht nicht so ist. Aber Sandra, du kriegst es ja gerade mit, sie ist auch bereit, da voll reinzugehen und dahinter zu stehen, das, was sie tut und wie sie es tut und wie sie es für uns tut. Und ich meine, wie viele Firmen erlebst du, wo die Ehefrau auf 500-Euro-Basis irgendwie als Minijobberin eingestellt ist und. Aber das ist bei uns wirklich komplett anders. Und auch wenn sie natürlich nicht zu viel Zeit investieren kann in die Firma, weil sie sich die zweite Tageshälfte dann um die Kinder gekümmert hat, das hat bei uns nichts ausgemacht. Und es gab Zeiten, als wir noch zwei Kinder hatten, da sind wir beide nachmittags losgefahren, weil wir sind, wir treiben alle sehr gerne Sport und das machen alle unsere Kinder auch auf einem relativ intensiven Niveau. Dann haben wir, Sandra hat beim Cheerleading in einem Café gesessen, hat von da aus weitergearbeitet, als die Tochter Training hatte und ich stand am Fußballplatz mit unserer V-Klasse und habe von da aus weitergearbeitet. Das ging dann zum Glück, weil wir uns technisch dann relativ früh so aufgestellt haben, dass wir remote komplett arbeiten konnten. Und wenn das alles nicht möglich gewesen wäre, dann wären viele Sachen deutlich anders gelaufen.
Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, wir zahlen uns auch beide immer das gleiche Gehalt aus. Mhm. Das war uns wichtig. Ne? Auch wenn viele sagen, ja klar, Markus macht halt viel mehr Beratungen und ne, er sorgt natürlich auch, dass irgendwie die Kunden da gut aufgehoben sind, aber trotzdem ist der Hintergrund ja genauso wichtig. Und das gab mir immer ein gutes Gefühl zu wissen, ne, auch wenn ich vielleicht die Nachmittagshälfte früher mit den Kindern verbracht habe, trotzdem haben wir uns immer das gleiche Gehalt ausgezahlt. Wir haben beide immer 50%. Und das gab mir oder gibt mir heute immer noch ein super Gefühl.
Das Interessante sind genau die gleichen Punkte, wie sie auch bei uns geregelt sind. Und das gibt mir auch das gute Gefühl, meinem Bruder auch. Auch wenn das da keine Kinder im Hintergrund sind. Aber das ist ja das, was wir uns auch oder unseren Kunden raten. Oder ich zumindest, den Frauen oder Männern, die auf die Kinder zu Hause aufpassen, dass das ja auch ein wichtiger und sehr intensiver Job ist und dass dafür auch ein Gehalt eigentlich gezahlt werden sollte, weil sonst kommt man in diese Abhängigkeit und diese, dass es nicht mehr auf Augenhöhe ist vom Gefühl her. Und das finde ich sehr schön, dass ihr das auch so geregelt habt. Gab es denn da mit Blick auf Familie und Kinder, habt ihr gemerkt, dass ihr auch aus dem Unternehmerleben Werte nach Hause an die Kinder weitergebt, weil du ja sagst, inhaltlich haben wir das ja getrennt, aber dass ihr da von euren Learnings was weitergegeben habt und gab es auf der anderen Seite was vielleicht, wo ihr gesagt, da mussten wir einen Preis dafür zahlen, dass wir beide selbstständig sind, im Vergleich vielleicht zu angestellten Haushalten oder zu den ursprünglichen Situationen, was die Familie angeht?
Also ich erinnere mich sehr gerne an den 9.6.2014 zurück. Das war Pfingsten und da gab es hier bei uns in der Region in Düsseldorf und Umgebung ein was Kürl-Sommer, ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube ja. Mhm.
Auf jeden Fall so ein wirklich einen starken Sturm, ein starkes Unwetter. Wir waren mit der Familie in Holland an der See, wo es auch schon ordentlich geblasen hat, aber nicht so extrem wie hier. Wir haben nur abends auf Facebook dann gesehen, was hier alles so in der Region los ist und dann mussten wir den Urlaub auch abbrechen. Mhm. Ich glaube 22 waren wir auf Mallorca, als dann auch wieder so ein starkes Unwetter war. Das heißt, die Kinder merken schon, wenn es brennt, müssen Mama und Papa aber Gas geben, damit dann das, was wir vorne versprochen haben, auch bei den Kunden gehalten wird. das kriegen sie schon mit. Ansonsten versuchen wir sie wirklich aus dem ganzen Doing, was wir tun, was wir machen, eigentlich rauszuhalten, weil sie sollen schon ihren eigenen Weg finden. Wenn das mal irgendwann auf eine Nachfolge hinausläuft, herzlich gerne. Aber das sollen sie dann schon selber entscheiden. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie Plan von uns, dass wir eins der Kinder oder vielleicht auch zwei oder alle drei ins Unternehmen kommen. Das ist erstmal nicht vorgesehen. Aber soweit planen wir eigentlich auch gar nicht.
Ihr habt ja aktuell, ja, Sandra, wolltest du was sagen?
Ja, aber die Kinder kriegen natürlich vieles mit, ne? Es gibt immer mal witzige Schäden, wo wir dann zu Hause sitzen, wo man sagt, ach, weißt du, da und da, das kriegen die natürlich mit und die wissen halt auch, ne? Ha, ist nicht versichert, ne? Und das ist immer so ein Running Gag, dass man sagen, ja, Blödheit kann man nicht versichern und so Scherz. Also das kriegen die natürlich schon mit. Aber die kriegen natürlich auch mit. Wir haben Verantwortung für Mitarbeiter, ne? Wir sind fleißig, wir arbeiten viel. Und das sind dann natürlich auch Werte, die wir unseren Kindern halt mitgeben wollen. Und was die Kinder halt auch mitkriegen ist, dadurch, dass wir natürlich auf Gewerbekunden uns irgendwie fokussiert haben, was für unterschiedliche Berufe, Branchen es gibt, was daraus entstehen kann, auch wie sich so unser Beruf so weiterentwickelt hat jetzt, ne? Das kriegen die natürlich schon so mit.
Das heißt, die haben nicht mehr die Vorurteile über die Versicherungsbranche, die du damals hattest in dem Alter.
Nee, dafür leben die ganz gut.
Da habt ihr doch schon mal was beigetragen, ne?
Da haben wir schon mal was beigetragen, genau. Was ist
der Beruf der Branche?
Ist halt so, ne, wo du sagst, boah, guck mal, geil, ich bin in der Versicherungsbranche, ne? Ich weiß gar nicht, was die sagen, wenn, ich glaube, unser jüngster Sohn ist 8, der sagt, Mama und Papa sind Chefs.
Und das will ich auch werden.
Ja, genau. Chef ist immer super, ne? Ja, aber die kriegen, natürlich kriegen die auch einiges mit, ne? Ganz klar.
Du hast ja gesagt gerade schon, ihr habt ein paar Mitarbeiter, ihr habt ein Team im Hintergrund, aber ihr habt berichtet, dass ihr das komplett remote aufgesetzt habt. War das von Anfang an so oder hat sich das jetzt durch dann Corona oder andere Anlässe entwickelt?
Also Corona hat schon einen großen Anteil daran. Dann sind wir aber zweigleisig gefahren, weil wir leben in Düsseldorf. Wir hatten auch unser Büro in Düsseldorf. Und das ist natürlich eine Versicherungshochburg. Du hast hier große Gesellschaften, die ihren Hauptsitz hier haben. Und das ist natürlich total schwierig, gute und vor allen Dingen auch bezahlbare Mitarbeiter für dich in dein Unternehmen zu gewinnen. Und dann nach Corona ist ja das Thema Digitalisierung und auch Remote-Arbeiten, Videokonferenzen, ist ja wirklich wie von jetzt auf gleich aus dem Boden geschossen. Und dann haben wir uns auch da nochmal anders aufgestellt und unsere erste Mitarbeiterin, die wohnt in Husum oben und dann haben wir mit ihr das komplette Einstellungsverfahren dann remote durchgeführt, haben ihr dann die Technik hochgeschickt und dann haben wir gesagt, wir müssen das jetzt mal ausprobieren. Und ja, das hat gut geklappt und ich glaube, Sandra, ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem wir sie eingestellt haben, haben wir sie das erste Mal auch erst persönlich kennengelernt, auch immer ganz spannend. Weil wir laden unsere Mitarbeiter immer zur DKM nach Düsseldorf ein, dass wir dann einen Tag hier in Düsseldorf verbringen.
Dortmund?
Ja, die DKM in Dortmund, aber die Mitarbeiter kommen erst zu uns nach Düsseldorf.
Also, okay, nicht, dass jetzt jemand hier anruft und sagt, die ist doch in Dortmund.
Die Mitarbeiter kommen nach Düsseldorf und dann fahren wir dann immer am nächsten Tag gemeinsam nach Dortmund. Weil uns ist halt auch wichtig, den Menschen kennenzulernen. Also was steckt hinter diesen Menschen und wie sieht's da aus und wie tickt denn derjenige?
Aber ehrlich, also Markus, muss man sagen, hat's viel früher angefangen, weil wir sind absolute Maciada, wie man so sagt. Wir lieben Mac, wir lieben iPhone, wir lieben das schon immer. Aber es gab nie die passende Software dafür. Wir hatten natürlich so einen fetten Server im Büro. Ach, und dann mussten wir immer über so eine gespiegelte Oberfläche. Es war alles echt schwierig, ne? Und dann VPN-Tunnel und ach, was man da für Hürden hatten. Ja, und dann sind wir durch einen glücklichen Zufall, hier gehen Grüße raus an Janik Leipold, waren wir bei ihm im Coaching. Und hat gesagt, weißt du, wir stellen alles um, alles cloud-basiert. Wir haben keinen Server mehr und auf einmal fluppt es mit Mac, mit iPhone, mit allem. Und das war nochmal technisch gesehen echt ein Game-Changer, dass wir haben, wir können von überall aus arbeiten, wir sind ortsabhängig. Und das machte das natürlich dann auch möglich, dass wir in Corona direkt gut aufgestellt waren. Ja, und dann, wie Markus schon erzählte, war es halt schwierig, bei uns in der Umgebung Mitarbeiter zu finden, weil wir hatten echt ein nettes Büro und eigentlich waren wir total happy, jeden Morgen die Mitarbeiter zu sehen. Ne? Man trifft sich an der Kaffeemaschine, wie man das halt so kennt. Das fehlt jetzt so ein bisschen, aber es läuft gut und durch die Technik, also das war für uns echt ein Gamechanger und das ist super. Wir lieben das.
Ja, ich wollte die Daten halt auch immer bei mir haben, im Büro. und nicht, dass irgendwo anders und in Cloud, wo liegen denn dann die Sachen und. Ja, und dadurch, dass aber die Daten auch bei Inshogo hier in Deutschland liegen, hat Jan uns da davon überzeugt und unterm Strich, wie Sanna schon gesagt hat, war das für uns ein absoluter Gamechanger. Und ich habe letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, eine neue Hüfte eingebaut bekommen und dann hat leider unsere letzte bei uns in Düsseldorf physisch mitarbeitende Mitarbeiterin gekündigt, ist von einem Versicherer abgeworben worden. Und dann haben wir für uns die Entscheidung getroffen, ja, dann brauchen wir auch kein Büro mehr. Also auch die Kosten für das Büro können wir uns ja dann sparen. Und dann sind wir auch wieder.
Laufkundschaft habt ihr ja auch nicht, ne, im Gewerbebereich.
Nee, gar nicht. Und ehrlicherweise, wir haben damals im Keller bei uns gestartet und jetzt sind wir wieder in den Keller zurückgezogen.
Das ist so, ja. Wir haben, wir wollten natürlich nicht unsere private Anschrift auf den Policen draufstehen haben als Firmenanschrift. Deswegen haben wir uns ein Satellitenoffice genommen, wo wir auch einen Arbeitsplatz haben, wo wir dann Besprechungsräume dazu buchen können, so wie sie benötigen. Aber wenn ich ehrlich bin, das haben wir seit dem 1.6. und da hat genau ein Gespräch bisher stattgefunden. Alles andere läuft remote oder ich fahre raus. Aber ich sag mal, 80-90% laufen remote über Videokonferenzen etc. Das ist ja für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Es geht ja alles viel schneller, du hast keine Fahrzeiten und. Also
ja, aber das ist ja auch, was die Kunden wollen, ne? Und jetzt hier nochmal auf Cloud basiert, weil wir haben natürlich eine gute Cyberversicherung und seitdem fühlen wir uns sicher. Ja, und genau, wir haben jetzt halt, wie gesagt, die Satellitenoffice, die scannen unsere gesamte Post ein, wir haben alles digital und das ist super.
Das, wer jetzt die Folge auf YouTube schaut, hat gesehen, dass ich immer wieder gegrinst und genickt habe, weil das so eine Reise ist, die wir genauso auch durchlebt. Und diese Sätze, wir wollen die Daten bei uns im Haus behalten, dann den dicken Server da am Laufen und wir können keinen Mac nutzen, weil die Systeme laufen alle nur auf Windows.
Richtig.
Und dann hin zu Cloud-basiert und plötzlich wird alles ganz einfach.
Ja. Ja,
die sind wir auch gegangen.
Eine neue Arbeitswelt. Ja. Da denkst du auf einmal, guck mal, was alles machbar ist. Ne? Also es ist wirklich Wahnsinn.
Das war wirklich.
Ja, spannend. Ja. Und gab es für euch auch Erlebnisse, wo ihr jetzt gerade mit den Mitarbeitern zusammen vielleicht gemerkt habt, okay, Remote hat auch Grenzen in der Zusammenarbeit? Ja. Was waren das für Erlebnisse und wie habt ihr die gelöst?
Das Ding ist halt einfach, du siehst den Menschen vielleicht 2-3 Mal online, dann stellst du ihn ein. Klar, hast du eine Probezeit, aber wir hatten das, dass Mitarbeiter das natürlich auch ausgenutzt haben. Ne? Wir hatten eine Mitarbeiterin eingestellt, die sich dann nebenbei noch anders beruflich entwickelt hat. Das merktest du relativ schnell und trotzdem ärgerst du dich, weil du denkst, boah, jetzt habe ich die 3 Monate eingearbeitet, ne, Zeit investiert und jetzt merkst du, das passt nicht. Natürlich nimmt auch keine Kontrolle, ob die jetzt wirklich die 6 Stunden, die sie vereinbart haben, da sitzen, was uns aber letztendlich egal ist. Ne? Wenn derjenige einen super Job macht und seine Arbeit halt anstatt in 6 in 5 Stunden schafft, who cares, ja. Aber das sind so Sachen, auch so dieses Zwischenmenschliche, ne, was man manchmal so mitkriegt, das fehlt so ein bisschen. Und deswegen sagen wir halt mindestens einmal im Jahr, wollen wir uns wirklich mal live sehen, was echt interessant ist, wie groß ist jemand, wie klein, wie dick, wie dünn, ne? Wie sieht er aus? Und Bildschirm kommt das ja nicht immer so rüber. Und das ist jedes Mal so, wenn jemand Neues dabei ist, so ein Aha erlebst. Ach, so siehst du aus, ne?
Weil man ja trotzdem ein Bild hat, ne?
Ja, genau.
So, und dann ist es plötzlich in 3D doch wieder anders und in ganzer Körpergröße.
Ja. Richtig. Und du merkst es einfach. Das ist so dieses Feeling, das kriegst du über den Bildschirm gar nicht so hin, ne? Nichtsdestotrotz machen wir auch mal so virtuelle Kaffeepausen und so, wo jeder auch mal, nur wie er mag, auch mal privat quatschen will, ne? Sowas musst du dann halt einbauen.
Wie oft macht ihr das? Also neben dem einmal im Jahr persönlich sehen, was waren so die Learnings, wie ihr einerseits vielleicht auch diese Kontrolle, also ohne jetzt ständig zu kontrollieren, trotzdem merkt, die machen einen guten Job. Wie habt ihr das geregelt?
Also du hast ja eigentlich als Kontrollmechanismus die Kunden draußen. Also solange da Ruhe ist, sich keiner beschwert, dann scheint ja auch erstmal alles zu laufen. Auch wenn natürlich gewisse Punkte, die dann nicht laufen, Vorlaufzeit haben, bis sie dann wieder aufploppen. Aber das merkst du. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, es gibt ja auch eine Timeline oder wenn jemand, wie geht er ans Telefon, du kriegst ein Gespür dafür, ist er denn präsent, ist er denn da, wenn du ihn brauchst und andererseits ist es aber auch ein großer Vertrauensvorsprung. Ne?
Wir haben ja feste Termine, Markus. Wir machen zum Beispiel jeden Dienstagmorgen, haben wir eine Teamrücksprache, wo ich auch dabei bin, wo wir gewisse Sachen halt besprechen, ne? Alles, was das Team bespricht, wo wir den Kalender von uns durchgehen, dass jeder weiß, wo sind wir, was machen wir, welche Kunden sind neu, wo man über alle Dinge reden kann. Dann hat Markus immer feste Sprechstunden mit den einzelnen Mitarbeitern, wo man dann im 1:1 im Austausch ist. Und was dann halt schon mal auffällt, ne, du hast halt schon mal Mitarbeiter, die sind im Redefluss und die erzählen dann auch mal gerne mehr, wo du sagst, ah, die Zeit ist eigentlich knapp, ich habe nicht so viel. Aber klar, die sitzen den ganzen Tag vor ihrem Bildschirm und müssen auch mal ein bisschen was loswerden. Und dann musst du auch mal ein Ohr haben und sagen, ja, okay, die 10 Minuten nehme ich mir jetzt aber, weil ich merke, da ist der Gegenüber, der möchte einfach was loswerden oder der braucht einfach mal dieses Zwischenmenschliche, ne? Mhm. Und das muss halt, ich glaube, man muss sich öfters austauschen, einfach, dass man näher an den Leuten dran bleibt.
Ja. Ja, die Wertschätzung, die im Zweifel sonst in einem physischen Büro, wo du es einfach sofort schneller merkst, wenn du durchs Büro läufst, da stimmt gerade was nicht und jemand beiseite nehmen kannst und einfach mal Walk and Talk machen, mal ums Haus gehen und die Sache klären, das kriegst du ja so nicht mit. Erstmal, das kriegst du nur zu deinen festen Terminen mit und dann hast du ja nur dieses 2D-Gesichtsbild und ja. Kriegst halt doch weniger mit. Und habt ihr da für euch Leitfäden oder Fragen entwickelt, wo ihr dann auf solche Sachen stoßt, wenn irgendwas bei den Leuten quer sitzt oder so?
Also, ja, also das ist immer das Punkt unserer Rücksprache, dass wir wirklich über die Zusammenarbeit sprechen. Dann machen wir wirklich mit jedem Mitarbeiter diese Quartalsgespräche. Da halten wir uns wirklich auch dran, dass man einfach mal quatschen kann, ne? Bist du zufrieden? Ne? Gibt's knirscht's irgendwo, wo beide Seiten einfach mal Gesprächsleitfaden haben und dann bist du halt auch oft mit denen in Austausch, ne Markus, immer in deinen Sprechstunden.
Ja, also die Sprechstunden, da kommt auch nichts dazwischen. Die sind fest im Kalender geblockt. Da kann auch kein Kunde bei uns irgendwo online einen Termin buchen oder irgendwas und dann nehmen wir uns auch nichts vor. Da wissen die Mitarbeiterinnen, also zu 99,9% finden die auch statt. Mhm. Und dann können wir halt alle Themen soweit besprechen. Entweder in der großen Runde, wenn es das Team betrifft. Und wenn einer aber ein einzelnes Thema hat, da, wie Sandra schon gesagt hat, haben wir die Quartalsgespräche oder wir stehen natürlich auch immer dann für unsere Mitarbeiter dann parat, wenn die mal irgendwie einen Schuh irgendwie drückt, sei es im privaten Bereich, weil ein Kind krank oder muss zum Amt, muss zum Zahnarzt, keine Ahnung. Also auch da gibt's Möglichkeiten, wo wir mit den Mitarbeitern dann die Themen besprechen. Und ja, da versuchen wir dann halt auch so drauf einzugehen, dass dann alle happy sind mit der Entscheidung.
Mhm. Aber das heißt, ich verstehe, ihr legt da schon bewusst Wert darauf, aktiv eine Kultur zu schaffen, ne? Weil jedes Unternehmen ist ja immer ein System, entwickelt automatisch eine Kultur, ob ich das will oder nicht, aber ich kann es entweder kontrolliert machen oder halt Free Flow. Und ihr gestaltet da doch recht viel aus der Erfahrung heraus, wahrscheinlich auch, dass es halt mehr noch notwendig ist durch die Digitalisierung und durch das Remote.
Absolut.
Ja, absolut. Gibt es für euch Werte bei, so wenn ihr Mitarbeiter auswählt, ich würde jetzt auch so einschätzen, aber ich formuliere es mal als Frage, stellt ihr nach Fachwissen ein oder nach Persönlichkeit und dann die Frage, gibt es Werte, die für euch nicht verhandelbar sind?
Ja, also wir stellen vor allen Dingen nach Menschlichkeit ein. Also lernst ja denjenigen in den 2, 3, 4 Bewerbungsgesprächen kennen. Da kriegst du schon ein sehr, sehr gutes Feeling dafür, wie tickt denn derjenige gegenüber. Natürlich brauchen wir als Mindestanforderung der Qualifikation mal Versicherungsfachmann, Versicherungsfachfrau oder Kaufmann, Kauffrau. Aber der Rest geht dann schon viel über Sympathie und Menschlichkeit, wie tickt derjenige. Man kann Menschen immer nur vor den Kopf gucken und manchmal entwickelt sich auch so ein Thema. Aber dadurch, dass wir viel mit Menschen zu tun haben, lagen wir nicht so oft falsch mit der Einschätzung.
Geht.
Also wenn ich jetzt von dem Team ausgehe, was wir jetzt haben und wo ich mir sage, Mensch, wenn wir mit dem Team noch viele Jahre zusammenarbeiten, dann werden wir viel Freude mit denen haben. Natürlich haben wir das ein oder andere Mal auch schon mal, ich sag mal ganz platt, ins Klo
Erfahrung gemacht.
Ja, aber unterm Strich geht's wirklich, wenn du uns danach fragst, viel nach Sympathie, wer passt zu uns und wer macht in den Gesprächen den Anschein, als ob der auch gut ins Team passt, weil du musst natürlich auch immer gucken, dass da auch keine Unruhe ins Team reinkommt. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Wo auch dann, gerade wenn viele Distanz dazwischen ist und nur remote gearbeitet wird, dann können Sachen auch schon mal schnell falsch verstanden werden, wenn sie geschrieben werden und nicht klar kommuniziert werden.
Mhm. Ja, die Gefahr bei Remote ist ja auch, dass so Silos entstehen, ne? Jeder hat so seinen Aufgabenbereich und arbeitet so vor sich hin. Wenn du jetzt alle mal 5 Leute im Großraumbüro sitzen hast, abgesehen vom Lärmpegel, hat es ja auch Vorteile, dass die sich dann mal schnell irgendwas fragen können, hey, wie läuft denn das nochmal oder wie war das bei dem Kunden und so weiter und so fort. Das findet ja remote entweder nicht statt oder ihr habt da doch Chat-Funktionen oder ähnliches. Habt ihr da Systeme entwickelt?
Ja, also wir arbeiten mit Google Workspace und dann natürlich auch mit Gmail. Und dann gibt es ja dann auch diese Chat-Funktion, auch dann mit Kamera und alles. Und das machen dann die Mitarbeiter untereinander, ne? Dass sie sagen, oder auch dann klingelt es halt bei mir, kurze Frage. Aber es ist mal schön, wenn man sich sieht, als wenn man nur am Telefon ist, ne? Und ja. Nee, das machen die ständig. Also das sollen die auch untereinander machen, ne?
Du hast ja gesagt, Sandra, du bist für die Strukturen bei euch verantwortlich. Wie war da der Prozess? Also hast du von Anfang an gesagt, wir gründen jetzt und jetzt male ich auf dem weißen Papier, wie da die Prozesse ablaufen sollen? Oder war es so diese natürliche Entwicklung, wir stoßen wieder an den Engpass, da scheint was nicht zu funktionieren, jetzt brauchen wir einen neuen Prozess, der wieder neu funktioniert.
Ja, leider.
Wie gehst du da vor?
Leider ist es so, dass wir leider nie die Kapazität haben, dass wir sagen, wir können uns mal aktiv hinsetzen und mal Prozesse, ne, von der Pike auf neu denken, sondern dass wir mal merken, oh Gott, wir sind wieder an der Belastungsgrenze, es muss irgendwas sich ändern, weil wir halt einfach merken, dass gute Beratung doch nicht überall zu finden ist. Und wir waren schon immer in der glücklichen Lage, dass wir, glaube ich, unseren Job ganz ordentlich machen und uns Leute auch weiterempfehlen und wir nie das Problem hatten, an Neukunden zu gelangen. Ganz im Gegenteil, dass wir oft die Phase hatten, wo wir gesagt haben, wir können keine neuen Kundenmandanten, wie man sie auch immer nennen will, aufnehmen, weil wir im Moment echt an der Belastungsgrenze sind und wir gar nicht wissen, wie wir das alles abarbeiten sollen. Und daher, da sind wir leider noch nicht. Also wir wünschen uns es immer herbei und Markus sagt immer, boah, ich hätte so gerne mal Laufruhe. Ne? Ich sag, Markus, es wird's nicht geben, vergiss es. Wir kriegen keine Laufruhe und wir merken jetzt auch gerade, ne, mit KI, was alles geht, das wird's nicht geben. Und dann muss man sich einfach, glaube ich, auch damit abfinden und so entwickeln sich die Prozesse einfach halt aus der täglichen Arbeit heraus. Ne?
Man darf, glaube ich, einen Punkt nicht vergessen. Sandra hat mal über die FEMA, wir sind Genossen bei der FEMA, da hat die, musst du mir helfen, Makler Consultant.
Ach so, ja, da konnte man mal sowas, so einen Kurs machen, den habe ich mal belegt, genau. Wo man dann auch mal die Prozesse so niederschreibt, ne. Natürlich haben wir Maklerhandbuch, wir haben alle die Prozesse, die wir haben, wirklich niedergeschrieben, ne, weil wir gesagt haben, wenn ein Mitarbeiter geht, kann ja nicht sein, dass das ganze Wissen des Unternehmens weg ist. Und da halten wir uns auch strikt dran. Und dann, ich bin immer so diejenige, die dienstags haben wir immer von 9 bis 10 die Rücksprache, die jeden auf die Finger haut, ist das Maklerhandbuch gepflegt. Warum haben wir keine neuen Bewertungen? Was ist hiermit? Was ist damit? Bla, bla, bla. Die so ein bisschen die Controlling-Funktion hat, wo alle immer schon zittern, dass ich wieder Neues auspacke. Aber das ist so mein Job, wo ich allen, ich bin immer der friendly reminder, kann man das so sagen, manchmal auch nicht. Aber die halt immer da hinterher ist, ne? Das muss laufen, die Prozesse, was haben wir für Workflows, wie können wir es besser machen, was braucht ihr? Dass wir da schon versuchen, immer an der Zeit zu bleiben, ne? Oder mit der Zeit zu gehen, besser gesagt.
Ja, wir haben einfach keine Angst mehr, wenn mal irgendwas nicht läuft, auch zu kündigen. Also wenn du, dass du dann Angst hast, Mensch, da kommt ein neuer Mitarbeiter, wir haben alle Prozesse beschrieben, wir haben über Join wie so Tutorials-Videos aufgenommen, wo du dann auch übers Maklerhandbuch die Links direkt hinterlegen kannst. Also ich glaube, wir sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt, dass wir auch neue Mitarbeiter sehr unkompliziert einarbeiten, das Unternehmen anbinden können. Und das ist, da war natürlich vorne viel Aufwand, aber jetzt, wenn du es einmal stehen hast, weißt du, wofür du es getan hast.
Wie viele Monate, würdest du sagen, habt ihr da investiert?
Also es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess.
Habt ihr von Anfang an gemacht? Es gab nicht so diese einen Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir es mal aufschreiben, was wir eigentlich schon seit Jahren leben.
Eigentlich
hat es ja so einen Initialaufwand, vor den viele zurückschrecken.
Ja, aber das war, als wir im Coaching waren, bei Yannick, und der gesagt hat, wir müssen das jetzt machen. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt. Wie gesagt, weil ich nicht in dem täglichen Business drin bin. Immer wenn ich mal ein bisschen, ich hatte keinen Leerlauf, aber immer wenn ich dachte, jetzt passt es, habe ich das niedergeschrieben, habe die Mitarbeiter damit eingebunden, habe gesagt, wir müssen das machen. Und wir sind jetzt dabei, dass wir gerade sagen, wir würden das gerne als Video praktisch produzieren. Ne? Dass du nicht das geschrieben hast, sondern dass du da so ein Erklärvideo hast. Da fehlt uns aktuell noch die Zeit und dafür ist es auch zu viel. Und das wäre aber so der nächste Step, dass wir sagen, für alles gibt es so ein Video und dann kannst du dir das angucken, ist einfacher für jeden neuen Mitarbeiter. Ne?
Wobei ich glaube, das Video nicht immer das passende Format ist, weil das auch sehr viel Zeit frisst. Und ins Text hast du schneller gescannt, wenn du nach was suchst, als ein Video. Also ich glaube, in manchen Prozessen ist Video gut und wenn es grafisch unterstützt oder so, in manchen auch wieder nicht im Sinne der Geschwindigkeit.
Jetzt hoffe ich auf die KI.
Dass die entscheidet.
Können die das machen.
Aber ihr habt schon für euch so den Gradmesser, du hast gerade schon erwähnt, wenn einer mal ausfällt, kann es ja nicht sein, dass das Unternehmen dann stehen bleibt oder alles in sich zusammenfällt. Das gilt für die Mitarbeiter. Habt ihr das auch für euch so definiert und geregelt? Dass wenn einer von euch ausfallen würde für Monate, dass dann trotzdem das Unternehmen weiterlaufen kann?
Ja, also ich glaube, dass wir das, ich glaube, jeder ist in den Prozessen so mit drin, dass er den Part von dem anderen auch übernehmen kann. Natürlich nicht in dem vollen Umfang, aber es würde schon gut funktionieren. Und also es ist meine Einschätzung. Wie siehst du das?
Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, natürlich bin ich jetzt nicht so in der Beratung drin wie Markus, aber auch ich bin Versicherungsfachwirtin. Ich glaube, ich bräuchte einfach ein bisschen mehr Zeit, noch ein bisschen Einarbeitung, müsste noch mal ein bisschen Fachwissen an der einen oder anderen Stelle auffrischen und dann würde ich aber sagen, wäre das bei mir auch machbar.
Ja, und ich wollte euch noch fragen, wie ihr eigentlich den Zufluss geregelt habe für neue Mandanten. Das hast du vorhin schon so im Nebensatz erwähnt, um es nochmal vorzuheben. Das heißt, bei euch läuft es hauptsächlich über Weiterempfehlungen oder einerseits aktives Netzwerken auf vorne und dann aber Weiterempfehlungen aus der Mandantschaft heraus.
Ja,
wir haben ganz unterschiedliche Kanäle. Also das Thema Netzwerken, gerade hier in Düsseldorf, wir versuchen sehr, sehr viele Netzwerkveranstaltungen zu besuchen, wo man sich austauscht, wo immer irgendetwas hängen bleibt. Und in Köln spricht man gern vom Kölsche Klüngel. Also es ist in Düsseldorf nicht viel anders. Der eine kennt den und das Sandra bespielt die sozialen Medien über LinkedIn und Instagram. Das heißt, wenn jemand über Versicherung nachdenkt, dann soll er schon irgendwie an die Hartmänner denken. Und das ist so das, worüber wir versuchen, dann auch neue Geschäft zu generieren. In Zukunft, dass wir aber auch Vorträge halten. Ich sag mal, unser von PV-Anlagen den Link bei den Errichtern mit installieren, wenn die Rechnung rausschickt und dann hast du wieder jemanden, der ein Haus besitzt, den du neu versichern kannst, wenn er keinen entsprechenden Makler hat. Also wir haben unterschiedlichste Wege und wir versuchen da wirklich alle Wege irgendwie zu gehen und zu bespielen und was da hängen bleibt, ist schon zufriedenstellend.
Ist für euch Social Media dann Brand Building-Maßnahme oder gewinnt ihr da tatsächlich Anfragen drüber dann in eurem Bereich? Und wenn ja, über welchen Kanal am meisten bei den Gewerbetreibenden?
Also wir versuchen Social Media so gut es geht zu machen, wie wir es zurzeit nicht hinkriegen. Also eine konkrete Anfrage hatten wir ehrlicherweise noch nie. Ne? Also nicht, dass mir das bewusst wäre. Aber ich merke halt über das Netzwerken, wenn Leute uns aktiv kennenlernen, mit uns im Gespräch sind, das läuft super. Und ich glaube, das ist halt so ein Bauchgefühl. Also klar, ich denke einfach, Social Media musste heutzutage bespielen, du musst gefunden werden. Aber nee, da tut sich nichts, weil wir natürlich auch auf Gewerbekunden gehen. Also wir wollen jetzt nicht die Hausrat oder die Kfz von Tante Erna haben, da sind wir auch ganz ehrlich. Da wir das nicht bespielen, ist das nicht unser Case. Und deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, wir machen das alles, weil man es machen muss, gehört zum Game dazu. Aber für uns ist Netzwerken und Weiterempfehlung ist für uns das A und O.
Ja, aber ich glaube, dass man sich über Instagram schon ein Bild von uns machen kann. Also ich glaube, wenn du da jemanden häufiger siehst, du hast schon das Gefühl, du kennst denjenigen.
Das schon. Aber es gab noch nie eine reale Anfrage.
Ja, das stimmt.
Deswegen kamen schon mal Kunden, die gesagt haben, boah, ihr habt eine super Bewertung auf Google, deswegen bin ich zu euch gekommen. Das haben wir schon häufiger.
Ja. Aber sie sagt auch schon, schön, euch mal live zu sehen. Wir kriegen so viel von euch mit. Also werde ich auch teilweise dir auch nicht viele private Sachen, aber auch mal so ein bisschen Einblick geben in unser Seelenleben, in unseren Arbeitsalltag. Und dann gibst du ja schon viel von dir preis. Und
das meine ich mit Markenbildung. Ne? Das, das trägt ja dazu absolut bei, damit dann jemand schon ein Vertrauensgefühl hat. Und dann, wenn er eine Weiterempfehlung bekommt, dann oder dann auch nachschaut und sagt, ja, die passen zu mir und dann eben Kontakt aufnimmt. Das muss ja nicht immer direkt dann über den Kanal sein.
Nee, genau. Also da ist noch Luft nach oben. Wir könnten dann noch viel, viel mehr machen, aber die haben die Kapazitäten ehrlicherweise nicht. Ne?
Ja, ist auch eine schöne Situation, wie er vorhin sagte, dass man dann manchmal sagen muss, so, jetzt sind die Schleusen erstmal dicht. Wir dürfen erstmal abarbeiten, was wir haben. Das ist ja auch immer dieser Kreislauf. Ne? Dann musst du ja Mitarbeiter einstellen, die das dann abarbeiten können, dann musst du deine Prozesse wieder weiterentwickeln, wo wir hatten und dann, wenn die Prozesse laufen, die Mitarbeiter installiert sind und gut funktionieren, dann brauchst du wieder mehr Mandanten und dann dreht sich das Rad wieder weiter. Und du hast gesagt, wir könnten auch Markus, jetzt schon viel weiter sein, wenn ich nicht mich mal auf die andere Firma auch fokussiert hätte. Oder wir könnten weiter sein, wenn wir bei der Familie nicht so viel Fokus drauf gelegt hätten. Was bedeutet denn für euch Erfolg? Unterm Strich, wie messt ihr das für euch persönlich? Wann seid ihr erfolgreich?
Der größte Erfolg ist, was wir nicht so richtig beeinflussen können, ist, wenn es uns gut geht, der Familie gut geht. Dann sage ich immer, da kommt der Rest eigentlich von ganz alleine. Und wenn wir genug Einkommen haben, damit die Familie ein schönes Leben hat. Und schön heißt nicht, ich muss kein Porsche fahren, ich muss kein Bötchen haben, aber ich möchte gerne mit der Familie schöne Zeit verbringen, ich möchte mit der in Urlaub fahren und, und. Wenn das alles geregelt ist, dann sind wir erfolgreich. Wir stecken uns natürlich im Jahr unsere Ziele, was wir machen wollen, was wir erreichen wollen. Aber so wirklich Erfolg messe ich für mich, wenn ich glücklich bin, wenn ich zufrieden bin, wenn meine Familie glücklich ist. Und ich weiß nicht, wie Sandra, wie siehst du das?
Ich finde, Erfolg ist, wenn wir können uns aktuell die Zeit so einteilen, wie es für uns gut passt. Wenn ich nicht weiß, ich muss mich jetzt an den Schreibtisch setzen, ich muss neue Kunden finden, sondern es ist halt total schön zu sehen, dass Leute zu uns finden, weil andere uns mögen, weil andere sagen, Mensch, die sind total nett, mit denen arbeiten wir so lange zusammen. Und wir haben halt so, so viele Kunden, die wir wirklich schon seit 15, 20 Jahren betreuen. Und das ist für mich so Erfolg, wo ich sage, jemanden wirklich so lange beratend an der Seite zu stehen, das macht's halt, ne? Und wir duzen alle, wir haben zu ganz vielen wirklich eine enge freundschaftliche Bindung und auch zu sehen, wie deren Business wächst, ne? Was haben wir mit einem mitgemacht? Mit dem einen hast du schon eine Insolvenz gemacht, dann macht er das nächste Business. Jetzt geht's durch die Decke, wo er sagt, boah, das ist einfach schön. Und das ist für uns halt auch schön, dass man so lange den Leuten, die Treue halten kann oder die auch uns halt die Treue halten, ne? Die Markus halt schon sagt, wenn du sagst, wir brauchen kein Porsche, wir brauchen keine teuren Uhren oder keine Ahnung was. Für uns ist wichtig, dass wir die Zeit mit der Familie verbringen können, ne? Dass man ein, zwei schöne Urlaube im Jahr machen kann und dass wir aber auch sagen können, uns geht's gut, ne? Klar, wir wollen arbeiten, wir arbeiten auch, aber ich habe halt nicht den Druck, ich muss so viel im Monat schreiben, damit ich weiß, dass meine Familie am Ende des Monats was zu essen hat, ne?
Finde ich eine sehr schöne Definition, ne? Aus der Fülle heraus können und dürfen statt müssen. Und vor allen Dingen beschreibt ihr ja den Prozess und nicht irgendein Ziel, wo es dann mal enden soll, sondern so wie der Prozess läuft, wenn er läuft, dann ist es Erfolg.
Dann läuft er und das weißt du selber, wir begleiten so viele Kunden, ne? Und auch gerade, wenn du selbstständig bist, ist ja auch die Frage, wann gehst du mal in Rente, ne? Markus wird jetzt 50, ich gehe auch so langsam auf die 50, ne? Wir scherzen immer noch, dass wir beide sagen, boah, wahrscheinlich mit Mitte 70 sind wir noch am Arbeiten. Aber warum? Weil es uns Spaß macht und nicht müssen. Und das ist das, wo ich sage, das ist einfach schön. Du musst dir nicht Gedanken machen, ne? Jetzt in Rente zu gehen, ne? Sondern du kannst es halt auslaufen. Es gibt ja verschiedene Modelle. Und das ist einfach so, wo du sagst, das ist so unser Erfolg, dass wir sagen, wir machen das gemeinsam. Und das ist schön.
Also Bestandsaufkäufer, die das die Folge hören, müssen jetzt nicht anrufen. Ihr wollt noch eine Weile weitermachen. du hast vor.
Stimmt.
Der Jüngste ist 8, ne? Also, aber du hast auch vorhin schon gesagt, sie müssen nicht in die Firma. Der Kleine hat gesagt, er möchte Chef werden, aber gibt's da konkrete Gedanken schon Richtung Nachfolge, extern oder intern? Noch gar nicht.
Nein, also sagen wir, wenn man sich so normal die Zahlen anguckt, bis 67, bis 65, vielleicht, dass man nochmal einen Vertriebler einstellt, dass du dann vielleicht doch ein bisschen ruhiger machst, ein bisschen mehr, keine Ahnung, deinem Sport nachkommst und da hast du ja auch wieder Kontakte und oder vielleicht ein bisschen mehr reist. Nee, also konkrete Pläne gibt's da tatsächlich nicht.
Da zeigen noch kein wirkliches Interesse.
Nee. außer dass sie gerne Chef sein möchten, weil da kriegen sie dann doch mit und denen geht's ja auch nicht schlecht.
Also das Ergebnis wollen sie schon mal gern. Sie sind nicht abgeschreckt, weil viele Kinder sind natürlich auch abgeschreckt und sagen, ich möchte niemals Unternehmer werden, weil das heißt ja dann, ich bin nie zu Hause bei der Familie. Also die Modelle gibt's ja auch, das ist bei euch anders, aber das kann auch Kinder abschrecken.
Weil unsere Kinder natürlich sagen, ich sage denen natürlich, bis im Angestelltenverhältnis 30 Tage Urlaub, komme ich nicht mit hin. Ja. Sag ich auch ganz ehrlich, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir machen gerne und viel Urlaub. Wir sind zum Beispiel den ganzen Sommer immer auf Mallorca, aber wir arbeiten halt von da. Das ist die Flexibilität. Ja. Wir hatten auch Jahre, wo wir nur eine Woche in Holland waren, gab's auch, ne? Es ist halt so, aber jetzt sind wir halt technisch so weit aufgestellt, dass wir sagen können, okay, vormittags, Markus und ich, wir wechseln uns immer ab, jeder arbeitet einen Vormittag und dann kannst du auch mal 4, 5 Wochen da bleiben. Dann geht das aus, ne? Und das kriegen die Kinder natürlich auch mit. Und das sagen die auch, boah, das ist natürlich cool. Ich sage, ja, aber das ist natürlich auch Risiko. Man muss das auch eingehen wollen, ne?
Markus, du zuckst noch. Möchtest du das ergänzen?
Dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen. Und ich genieße es, meinen Kindern auch beim Sport zuzugucken. Und das ist das, was mir auch diese Flexibilität der Job mitbringt. Und wenn ich dann mal nachmittags 2 Stunden auf dem Fußballplatz stehe oder in irgendeiner Cheerleader-Halle, dann setzt du dich abends nochmal hin. Das kriegen die Kinder schon mit, dass da, aber wie Sandra schon sagte, wir sind jetzt nicht die klassischen Eltern, die eine Nanny oder irgendwas haben und dann sich jemand anders um die Kindererziehung oder das die ganzen Themen kümmern. Das machen wir schon selber. Und dann versuchen wir das aber alles in unseren Ablauf reinzukriegen, dass dann auch nicht irgendwas liegen bleibt oder dass auch vernünftig abgearbeitet wird. Deswegen kriegen die Kinder das gar nicht so richtig mit. Und wir versuchen auch immer
damit, dass wir viel arbeiten. Also das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, ne? So wie montags oder weiß ich, wenn der kleine Training hat, geht Markus mit ihm zum Training. Das sind meine Tage, wo ich lang arbeite, ne? Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir das uns irgendwie aufteilen. Oder wenn es mal hart auf hart kommt, dann sitzt er auch mal sonntags da, ne? Oder du stehst am Fußballplatz und der Kunde sagt, hallo, ich bin in der Kfz-Zulassungsstelle, was meinst du, was ich vergessen habe? Und du weißt aber, geil, du bist mit deinem Handy, ja, warte mal ganz kurz, dann machst du das halt eben noch. Das kriegen die Kinder halt auch mit. Und die Kinder kriegen auch mit, wenn jemand sagt, bei mir ist ein Rohr gebrochen, das ganze Haus steht unter Wasser, dass wir alles stehen und liegen lassen, sagen, so, jetzt gucken wir erstmal, wenn ein Sturm ist, haben alle elementar, also eigentlich haben wir uns alle elementar, ne? Aber nochmal kurz absichern, was ist da passiert. Und das kriegen die Kinder natürlich schon mit, ne? Also wenn es brennt, dann lassen wir auch alles stehen und liegen. Aber wir sind mittlerweile so gut eingespielt, dass wir sagen, ne, wir müssen am Wochenende nicht mehr arbeiten, wir kriegen es hin, aber du kannst dich halt jederzeit hinsetzen.
Ja, sehr schön. Können, nicht müssen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke euch ganz herzlich für die Einblicke, liebe Sandra, lieber Markus, und für das Teilen. Ich glaube, das war für viele sehr inspirierend, was ihr geteilt habt. Und ich überlasse euch gerne das Schlusswort gleich noch an die Hörerschaft. Sag schon mal von meiner Seite aus tschüss. Und wenn ihr was mitgenommen habt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr uns auch eine Kleinigkeit gebt, nämlich eine Bewertung dieser Folge, dieses Podcasts auf eurer Lieblingspodcast-Plattform, wo ihr es gerade angehört habt, ob bei Spotify, bei Apple oder an anderer Stelle. Und jetzt sage ich erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Und Sandra, Markus, ihr dürft euer Schlusswort mitteilen.
Ich soll anfangen? Okay. Nein, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu deinem, eurem Podcast. Das hat sehr viel Freude gemacht und ich hoffe einfach, dass wir durch die Folge dem einen oder anderen auch nochmal in die eine oder andere Richtung so ein bisschen Entscheidungshilfe geben konnten. Wir haben nicht eine Sekunde den Schritt in die Maklerschaft bereut, auch wenn du natürlich einen starken Partner hast. Es muss aber alles gut geplant sein, es muss alles gut strukturiert sein. Dann wird jeder da seinen Weg gehen. Und jeder, der den Weg geht, dem wünsche ich viel Glück. Und gerne folgt uns auf den üblichen Kanälen LinkedIn oder Instagram. Da kriegt ihr noch ein bisschen mehr von uns mit.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Einblicke dabei. Mir war gar nicht bewusst, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Paare, die so zusammenarbeiten wie wir. Deswegen war ich ein bisschen überrascht. Was kann ich euch mitgeben? Wie gesagt, ich bin ja aus einer ganz anderen Intention in die Versicherungsbranche gewechselt und jetzt hängt mein Herzblut doch da dran. Und ich kann sagen, es ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Branche, viele tolle Menschen. Und was ich so spannend an unserer Branche finde und warum ich immer empfehle, das Leuten zu machen, weil du kommst mit so vielen tollen neuen Menschen in Kontakt und mit so vielen unterschiedlichen Branchen und es macht einfach Spaß und es ist kein Abarbeiten und es ist kein standardisierter Arbeitsprozess, sondern wir entwickeln uns immer weiter und ich bin echt gespannt, auch mit KI, wo unsere Reise hingeht.